Herzlich willkommen zur 34. Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, unter anderem auch für das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen. Und ASK bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast, Julia Samtleben. Im März 2018 ist sie im Alter von 37 Jahren zur Bürgermeisterin von Stockelsdorf, der zweitgrößten Gemeinde ohne Stadtrechte in Schleswig-Holstein, gewählt worden. Die Wahl gewann die Juristin mit 50,1% der Stimmen und einem Vorsprung von exakt 19 Stimmen auf ihren Mitbewerber. Herzlich willkommen, Julia.
Ja, hallo Henning. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du dabei bist.
Genau, ja.
Ja, ich habe mal geguckt über eure Lokalzeitung. Da kann man heute noch den Ticker vom Wahlabend mit nachlesen. Da steht dann, 18.45 Uhr hatte dein Mitbewerber noch 15 Stimmen Vorsprung. Mhm. Und irgendwie ein paar Minuten später lagst du dann auf einmal mit 9 Stimmen vorne. Und dann kam noch eine Meldung, dass ein Stimmbezirk wegen eines Fehlers komplett neu ausgezählt werden musste. Wie erlebt man das? Also was denkt man in so einer Situation oder wie denkst du heute darüber?
Ach, das war surreal. Also ich weiß, das war der 11. März letztes Jahr, da war es auch vorher, war es sehr kalt und es war aber da auch irgendwie 15 Grad, also es war ein warmer Märztag und ich habe irgendwie nachmittags noch meine Gartenstühle geschrubbt und dann sind wir irgendwann losgefahren quasi zur Wahlparty und ja, mein Berater hatte damals schon gesagt, so, wir gehen nicht zu früh ins Wahllokal, das ist irgendwie, ne, da muss man echt Nerven haben und wenn man da irgendwie zu früh feiert oder weint, dann ist immer kritisch und dann haben wir uns extra getroffen im Restaurant und haben genau diesen Ticker immer verfolgt und es war so, Stockelsdorf hat ja 17.000 Einwohner knapp und 14.000 wohnen ungefähr im Kernort und dann gibt es noch 10 Dörfer und bei den Dörfern sagt man immer, die sind halt eher konservativ und traditionell, so wie das nun stimmt oder nicht. Und dann kamen erst die Wahllokale in den Dörfern. Und auch da war es nicht so, dass ich vollkommen abgeschlagen war. Also es war schon, da war es deutlicher für meinen Gegenkandidaten, aber schon so, dass man dachte, boah, und in 2 von den 10 Dörfern und mit in den größten habe ich auch gewonnen tatsächlich. Also es war schon ziemlich aufregend und echt ein Krimi. Also wir haben da irgendwie mit 15 Leuten gesessen und was getrunken in der Nähe vom Rathaus. Und irgendwann, als es dann irgendwie, glaube ich, zum 18. von 21 oder so Wahllokalen kam, sind wir dann rübergegangen und da war es dann, glaube ich, gerade noch mal so, dass eins als gewonnen galt, alle jubelten, also für den anderen und dann wurde das eine rausgenommen, das, wo man sich erst verzählt hat, also ich weiß gar nicht, da waren irgendwie mehr, durch die ungültigen Stimmen, mehr Stimmen als gesamt. Also man hat es, glaube ich, insgesamt 47 Mal nachgezählt. Und ich habe auch eine Weile gewartet, bis ich meinen Job gekündigt habe, nämlich die Widerspruchsfrist schon. Aber so, es war wirklich, und dann waren wir ungefähr eine Viertelstunde da und dann drehte es sich. Und das letzte Wahllokal fehlte eben immer noch, weil die immer noch mal gezählt haben. Und das hatte ich dann eben auch gewonnen. Und das war schon, also für mich war es überwältigend. Ich meine, ich habe ja nicht jahrelang Wahlkampf gemacht. Also ich habe mir das überlegt, dass ich das machen möchte und habe Anfang Dezember 2017 mich dazu entschlossen, in Stockelsdorf zu kandidieren und bin dann relativ kurz vor Weihnachten noch durch die Findungskommission und die Partei dann aufgestellt worden und habe tatsächlich den ganzen Januar, den ganzen Februar und den ganzen März bis zum 11. März Wahlkampf gemacht. Aber man kann ja rechnen, das sind irgendwie 11 Wochen oder so, habe irgendwie meinen Urlaub so gelegt, dass ich die letzten 2, 3 Wochen davor wirklich Urlaub hatte und bin aber morgens eigentlich sonst ins Büro gefahren, irgendwie morgens um 7, habe bis 2 gearbeitet und dann habe ich Wahlkampf gemacht. Und ja, also ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich verloren hätte, aber es war auch nicht abwegig. So.
Also ich habe mal geguckt, am 10. Dezember 2017 hast du geschrieben, wärst du das erste Mal mit deiner Familie überhaupt in Stockelsdorf gewesen. Beziehungsweise eben nicht nur durchgefahren, sondern bewusst mal angucken. Genau. Das heißt, du wolltest erst Bürgermeisterin werden und dann hast du dir den Ort dazu gesucht. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das war so ein bisschen wie das war. Ich habe das immer mal gesagt, dass ich Bürgermeisterin werden möchte. Aber ich habe dann halt irgendwie das auch dann mal wieder nicht mehr verfolgt. Also deswegen, es war schon so, dass meine Kollegen das damals nicht sofort geglaubt haben, weil ich es eben schon manchmal gesagt habe. Also ja, aber das, genau, also ich habe, mir wurde das dann quasi angetragen und dann habe ich mir das angeguckt. Das ist ja sehr schön. Also es ist, ich komme ja aus Pinneberg, ich sage mal Pinneberg, nicht so ein bisschen zu Hamburg wie Stockelsdorf zu Lübeck. Also es ist direkt da dran. Und
du hast also Vororterfahrung quasi.
Genau, also es ist jetzt ein anderer Vorort, aber es ist ein Vorort und so, also das ist ja in Stockelsdorf auch immer ein bisschen, also es ist eine ganz, ganz tolle Gemeinde, aber die Lübecker denken immer, es gehört zu ihnen. Muss man ihnen auch manchmal deutlich erklären, dass wir eigenständig sind. Ja, aber also so, ich habe mir das, genau, also ich habe mir das vorher vorgenommen und dann kam Stockelsdorf. So war das tatsächlich, das stimmt.
So, jetzt, du hast ja gerade gesagt, 11 Wochen, dein Mitbewerber ist schon irgendwie ein Jahr vorher von seiner Partei nominiert worden und hat wahrscheinlich sogar noch viel früher irgendwie das auch mal kundgetan, dass er sich da bewirbt. Was hat dich denn zuversichtlich gemacht, dass du als Externe denn überhaupt eine Chance hast? Ist ja häufig so, dass in vielen Bundesländern ist es so, dass wenn man da irgendwie mehr als 20 Kilometer entfernt oft groß geworden ist, dann hat man fast keine Chance mehr. In anderen Bundesländern oder manchmal, also in seltenen Fällen, ist es auch so, dass die wirklich externe Kandidaten haben. Da muss dann aber schon häufig auch eine Wechselstimmung oder Ähnliches herrschen. Gab es das in Stockelsdorf?
Nein, also man muss sagen, in Stockelsdorf, also was mich einerseits, Stockelsdorf hatte lange eine Bürgermeisterin vor mir, also meine Vorgängerin war 20 Jahre hier Bürgermeisterin, also man war da irgendwie schon darauf gepolt, dass es eine Bürgermeisterin sein kann gut. Und es hat ja immer den einen und den einen anderen Vorteil. Ne? Der eine, der von außen kommt, der sagt, ich habe den kritischen Blick von außen und kann sagen, so irgendwie, das läuft hier aber komisch. Und der von innen kommt, der kennt sich halt aus und weiß, wie es alles läuft. Und ja, also das ist so ein bisschen, Stockelsdorf, man muss ja auch sagen, also mein Gegenkandidat hat dann mit den entsprechenden Slogans, ich weiß gar nicht mehr, wie die waren, so einer von hier für uns, ich weiß gar nicht mehr, wie der im Detail war, natürlich auf seinem Wahlplakaten geworben, nachdem ich dann plötzlich da war. Und dann hat da, glaube ich, hat irgendwie mal eine Bürgerin zu mir gesagt, boah, also der stand dann vor meiner Tür und hat gesagt, naja, ich bin ja ein Stockelsdorfer für uns. Und dann hat sie gesagt, ich bin auch selbst zugezogen. Also das muss man einfach sagen, Stockelsdorf war 1972, hatte es halt noch 8000 Einwohner und jetzt hat es 17. Also die meisten sind halt irgendwann mal hierher gekommen, viele auch nach dem Krieg, also weil es eben direkt hinter der Grenze war in Lübeck. Also es ist ganz gemischt einfach. Mhm. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele, die schon immer hier wohnen und das ist auch schön. Ja, aber es ist ja, genau. Es hat alles Vor- und Nachteile und genau. Ich glaube...
Also es ist ja auch sozusagen eine erwartbare Kommunikation, dass dann halt ein Ortsansässiger oder einer, der da groß geworden ist, natürlich dann halt den Punkt als USP rausstellt. Du selber hast ja auf deiner Webseite Wert drauf gelegt, damals mit deiner Wahlkampf-Webseite, Quereinsteigerin aus der Wirtschaft, einen anderen Blick auf das kommunale Leben in Stockelsdorf und mit frischem Wind, ohne Scheuklappen, ohne Beziehungsgeflecht kannst du an Dinge herangehen. Dass du das so formuliert hast als deine Vorteile, ist klar. Ist ja auch logisch. Jetzt mal 2 Jahre später oder 3 Jahre später betrachtet, ist das denn wirklich so?
Ach, dass ich glaube schon.
Ohne Beziehungsgeflechte da Vorteile hattest oder fallen dir manche Sachen einfach dann auf die Füße, weil du da einfach sagst, oh, da bin ich in einen Fettnapf getreten, da wusste ich gar nicht, dass da einer ist.
Ja, natürlich kann das mal sein, aber natürlich muss man auch immer mal einen fragen, wie ist das denn eigentlich? Manche Sachen weiß ich halt nicht. Ne? Also wenn ich dann irgendwie frage, ach so, gehört der und der dazu? Dann sagt jemand, natürlich, klar, weißt du das nicht? Und dann sage ich, ach so, okay, gut. Also das ist nicht so, dass mir das noch nicht passiert ist. Aber ich glaube schon immer noch, also dass es ein Vorteil ist, dass ich irgendwie aus der Wirtschaft komme und diesen Blick da drauf habe. Also das ist eben auch quasi das unternehmerische Denken. Ich glaube, das weiß ich nicht, also das bescheinigt man mir hier auch, dass ich irgendwie mit der Wirtschaft hier ganz gut kann und da so einen Blick drauf habe. Ich hatte das ja auch immer als Thema, Gewerbeflächenentwicklung. Also da geht es mir im Moment zwar nicht schnell genug, aber wir haben tatsächlich mehrere Gebiete, die wir entwickeln wollen und können. Und das ist dann ja immer so ein bisschen, wenn man das interkommunal macht, ist man auf andere angewiesen. Aber insgesamt, also ich habe zum Beispiel, ist mir gelungen, dass ich einer unserer besten Unternehmen hier, also unserer besten Unternehmen, das wollte der Wirtschaftsminister gerne in Lübeck ansiedeln. Und Lübeck hätte die auch unheimlich gerne gehabt. Und die haben dann irgendwann so einen Mittelstandspreis gewonnen. Und dann habe ich, hat der Geschäfts-, also der Geschäftsführer, der Inhaber hat mich angerufen, hat gesagt, eigentlich wollen wir aber unbedingt doch bleiben. Also nachdem er 3 Monate geschrieben, vorher angerufen hat und gesagt, wir gehen jetzt nach Lübeck. Und dann haben wir da irgendwie über Nacht letztlich so ein Konzept für ihn entwickelt, dass er irgendwie das Grundstück, was er schon hat, von uns so bebauen kann, dass es passt, also so in seiner Abstimmung. Und das ist halt schon, das ist der Vorteil natürlich auch an einer kleinen Gemeinde, ne? Also, dass wir das irgendwie und alle wollen das, und das ist klar. Aber das, ja, das ist auch ein bisschen dann auch mein Anspruch, dass meine Mitarbeiterin schon mal zu mir sagt, boah, also andere, die erwarten jetzt nicht, dass ich dir Sonntagmorgen antworte. Und es ist nicht so, dass ich das jedes Wochenende mache. Aber wenn mal irgendwas ist, dann, also einmal im Jahr bei jedem kann das schon mal vorkommen, dass ich denke, boah, was machen wir da jetzt eigentlich? Und das hilft mir schon. Und das von außen kommen, ja, also ich meine, was man jetzt, ich bin ja jetzt nicht aus der Verwaltung, ich bin Juristin. Das ist schon manchmal, dass ich manche Sachen, da muss ich mal jemanden fragen, wie man das so oder so macht. Da war es zum Beispiel, jetzt meine Assistentin letztes Jahr schwanger war, die hat eine Verwaltungsausbildung und da haben sich irgendwie 5 beworben, die waren auch alle nett, aber die hatten halt alle keine Verwaltungsausbildung. Und da habe ich dann gedacht, da ist schon besser, wenn jemand da vorne sitzt, der alles weiß. Und jetzt habe ich einen Assistenten, der, ne, der bei uns gelernt hat und das ist dann schon hilfreich, nämlich genau dafür. Also den kann ich auch fragen und sagt er, ja, Moment, das sind die und die. Aber das sind dann die Hilfsmittel und die Helfer, die man braucht. Also der ist zum Beispiel top. Der kennt jeden und weiß irgendwie soweit alles. Und dann so musst du dir eben auch immer für solche Fälle zu helfen wissen. Ne?
Ja gut, das sagt man ja immer, das ist natürlich auch eine Leitungsqualität. Also eine gute Leitung holt sich auch gute Mitarbeiter, während die Schlechten sich dann eher die Schlechten holen, damit nicht so auffällt, dass sie selber das nicht wissen. Und wenn man selber weiß, wo seine Lücken sind, dann kann man dann natürlich
Genau, also
gezielt
da muss
Leute
man schon.
suchen, die genau da
Ja.
das ergänzen.
Ja.
Insofern ist das natürlich ein. In dem Kontext, also Leitungsqualifikation oder auch eine andere Art von Leitung, hat das Thema Jung im Wahlkampf oder jetzt bei deiner Arbeit eine Rolle gespielt? Oder ich glaube, dein Mitbewerber war auch, glaube ich, jetzt
Ja, wir waren
nicht
fast,
sehr.
also der war jetzt, ich glaube, er wäre nicht gerade nicht mehr, nee, Moment, warte mal. Also der hatte am Tag vor der Wahl, ich weiß gar nicht, ob er da 40 geworden ist, aber so, also der hat am Tag vor der Wahl Geburtstag und wollte eigentlich seinen Geburtstag als Wahlparty feiern.
Ist ja auch ein bisschen bitter. Tut
Ja, das, also
tut
ist
einem das
auch
dann
nicht.
leid in so einem Fall oder ist
Ach,
es?
das, also das tat mir schon leid. Also das ist so, sein Sohn, der ist kaum älter als meine Tochter oder gleich alt, ich weiß das gar nicht mehr. Der hat bitterlich geweint. Und das ist dann schon so, dass du denkst, boah, pff, der Arme, ne? Also, ich glaube, die Frau auch, er nicht, ich weiß es nicht mehr. Meine Kinder haben immerhin nicht geweint, dass ich Bürgermeisterin geworden bin. Da hatte ich ein bisschen mehr Angst, weil wir sind ja dafür dann umgezogen, ne? Also, die haben da gestanden und gesagt, nein, mir ist es egal, ich finde beides gut. So, und ja, nee, also das, der ist nicht viel älter, genau, das Jungen konnte ich dann nicht abgreifen. Quasi, da waren wir fast gleich, also irgendwie 3 Jahre
Aber
Unterschied.
dass der Ort schon 20 Jahre Erfahrung mit einer Bürgermeisterin hatte, das ist ja dann auch häufig so, dass man da dann halt, ich habe mal irgendwo in einem Gespräch gehört, sozusagen der größte Feind von jungen von Bürgermeisterinnen sind junge Bürgermeisterkandidaten, weil das Jung dann halt sozusagen dann da auch so im Vordergrund steht. Aber sozusagen, wenn man dann auch so an
Ja,
Bürgermeisterin
aber es ist
gewohnt
natürlich.
ist,
Ja. Also man denkt bei einer Frau schon immer, dass sie dann nur halbtags da ist. Oder wenn sie, also ne, wenn man wie ich noch Kinder hat, ist ja
Das
immer
ist dir aber
noch.
auch passiert, oder? Also trotz
Ja,
20
also.
Jahre Bürgermeisterin vor Ort,
Ja,
die ist
also
ja
das
auch, oder
war.
hat die das halbtags gemacht?
Nee, das nicht, um Gottes Willen. Aber da, also die war tatsächlich auch eine Weile, glaube ich, alleinerziehend, als sie gerade anfing oder irgendwann mal. Ich weiß das gar nicht. Das wussten die Leute aber noch. Also das wurde mir dann auch zugute gehalten. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn die das geschafft hat, dann kann sie das auch schaffen. Aber nee, also das war schon so, dass ich irgendwie mal dachte, ich weiß gar nicht, irgendeine Mitarbeiterin von mir, die hat das mal so ein bisschen so geäußert. Und dann dachte ich, hä, wieso? Also ich meine, warum soll ich denn halbtags quasi nur kommen? Also wie soll ich dann, den Job schaffen? Ne? Natürlich kann man sich das mal, kann man sich mal Freiräume schaffen, aber dafür muss man halt auch Sonntag und Samstagabend im Moment ja nicht so viel. Aber nee, also. Aber klar, ich glaube auch, also jung, dynamisch, das könnte, ja.
Ja, 20 Jahre Bürgermeisterin in Stockelsdorf, dann kamst du. Was hat sich denn durch dich in Stockelsdorf geändert?
Auch ich glaube, es ist alles so ein bisschen, also ich habe immer, also ich glaube, wir sind schon deutlich moderner. Ich meine, jetzt durch die Corona muss man ja noch viel mehr, was Digitalisierung und so angeht, aber auch letztlich so die Bürgeransprache, ne? Also ich weiß gar nicht, im Wahlkampf habe ich das noch gar nicht so viel gemacht, weil wir da immer gesagt haben, man kann nicht alles machen, aber Facebook und moderne Medien sind halt einfach wichtig. Und mir schreiben ganz viele Leute, die schreiben mir über Facebook. Das ist immer ein bisschen anstrengend, weil ich ja den Medienbruch habe. Das kriege ich auf mein privates Handy und muss es dann erstmal irgendwie weiterleiten, um meine Mitarbeiter zu fragen, was ist da eigentlich los? Aber weil wir haben zum Beispiel, was wir sofort gemacht haben, irgendwie, da war ich, glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr, ein bisschen war den Mängelmelder. Das läuft zum Beispiel auch super, dass die Leute das irgendwie nur noch auf der Karte eintragen, wo sie eine kaputte Straßenlaterne gefunden haben. Also ich habe das Gefühl, das ist hier das allerliebste Errungenschaft. Und klar, das sind ja, also kurze Wege. Das haben wir.
Also ich habe ja mit anderen Kollegen und Kollegen schon häufiger auch mal gesprochen, die dann auch gesagt haben, naja, also so mit dem Vorgänger und so mit dem Digitalisieren, das war alles schon ein bisschen schwierig. Da musste ich schon noch ziemlich nachlegen. Ist das bei euch auch so gewesen, dass du da, oder ist das so, das sagt man dann so?
Nein, das kann man nicht. Also es ist so, ich komme ja aus dem Unternehmen, habe ich 2007 angefangen. Da war alles, das Dokumentenmanagementsystem war gar kein Thema. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die das schon hatten. Als ich da anfing, hatten wir noch Schränke. Ich habe da Verträge gemacht. Verträge hatten wir im Original, die haben wir irgendwann auch ins Archiv geschmissen. Und wir hatten dann irgendwann gar nichts mehr. Und das war jahrelang vollkommen normal für mich. Und dann komme ich in eine Verwaltung, wo jede E-Mail ausgedruckt wird und dann nochmal gestempelt. Und das kriegt man halt auch nicht so schnell raus. Das ist auch in Ordnung. Aber zum Beispiel hat eine Mitarbeiterin mal gesagt, ja, ich bin ja jetzt irgendwie, muss ich das noch machen mit dem Dokumentenmanagementsystem? Weil ich bin ja 53. Vielleicht brauche ich das ja gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, also ich meine, irgendwie so 13 Jahre ungefähr. Und wenn es nur 7 sind, weiß ich nicht. Also ein bisschen müssen sie ja noch arbeiten. Naja, und das ist, und wir haben jetzt, ne, Online-Zugangsgesetz. Klar, das, aber ich sage jetzt auch nicht, dass wir da Vorreiter sind. Das dauert halt auch immer alles. Und dann brauchst du erstmal einen Aktenplan, um das Dokumentenmanagementsystem einrichten zu können. Du musst erstmal analog das irgendwie dir überlegen, wie es da eigentlich aussieht. Also das sind schon, es geht ja auch nicht alles übermorgen und die andere Arbeit muss ja auch noch gemacht werden. Und ich sage auch nicht, dass es immer das Allheilmittel ist. Also auch zum Beispiel gar nicht in der Schule, finde ich auch nicht unbedingt. Aber wenn es dann muss, dann sollte es schon funktionieren. Und im Moment muss es eben. Und ich finde, dann muss man eben sich auch mal trauen und Sachen ausprobieren, weil das ist immer das Problem, finde ich, mit, also ich bin überhaupt gar kein Experte. Ich weiß das alles gar nicht so. Ich weiß, habe meine Leute, die kennen sich aus und ich bin irgendwie da so, aber ich denke, man kann ganz viel, kann man einfach auch probieren und machen. Und klar, wenn der rechtliche Rahmen nicht da ist, dann geht es auch mal
Dann
nicht.
wird es schwierig, ja.
Aber also wenn es jetzt, ne, um das Thema Beschlüsse oder so geht, die man noch nicht fassen darf, aber alles, was man irgendwie so ausprobieren kann, da denke ich, was soll man auch erstmal ausprobieren und machen. Gut, mir hat neulich einer gesagt, das fand ich ganz cool, der ist von einer Firma, der sagte, naja, wenn ihr einen scheiß analogen Prozess habt und ihn schon scheiße nennt, dann kriegt ihr nur einen scheiß digitalen Prozess
Das
daraus.
Gut, so, das ist ein geflügeltes Wort. Das ist
genau, also das fand ich irgendwie so, das, da muss man halt gucken, aber sonst würde ich immer sagen, da macht man das erstmal irgendwie und wenn es dann nicht läuft, dann macht man es eben ein bisschen anders und dann läuft es schon, aber es läuft jedenfalls und man musste ja jetzt, ne, irgendwie, also als wir letztes Jahr, das muss ich nochmal sagen, da war ich ja auch schon 2 Jahre da, aber bis man dann die IT aufgerüstet hat und so weiter mit den richtigen Leuten, letztes Jahr das Thema Homeoffice hatten, haben wir festgestellt, dass genau 5 Leute gleichzeitig im Homeoffice arbeiten können, weil die Firewall nicht mehr durchlässt.
Oh.
So, und da musst du die halt erstmal aufbohren. Ne? Also.
Aber das sind dann die Mühen der Ebene. Aber du hast gerade gesagt, ihr seid ja keine Vorreiter. Das sehen ja die Kieler Nachrichten offensichtlich anders. Da gab es vor 2 Wochen oder sowas ein Kommentar, in dem den Verantwortlichen der Landeshauptstadt empfohlen wurde, doch mal nach Stockelsdorf zu gucken und sich mal ein Beispiel an euch zu nennen. Was könnt ihr denn, was Kiel nicht kann?
Ja, ich sage ja, wir sind eben, also ich glaube, was wir können, wir sind halt eine kleine Verwaltung, wir können viel schneller umsetzen. Ne? Wenn ich meinen 4 Leuten sage, die da in dem Bereich arbeiten, macht das mal. Also wir waren tatsächlich, also ist das Thema digitale Sitzungen, als das möglich wurde, das war, glaube ich, Ende September, dass die Gesetzesvorlage aus Kiel, also aus der Landeshauptstadt, also es kam, habe ich sofort gesagt, das wollen wir. Und mein Hauptamtsleiter hat dann bei der Kommunalaufsicht angerufen und die hat gesagt, ach, wir haben uns auch gar keine Gedanken gemacht, wir sind die Ersten, die fragen. Das war schon so. Und dann haben wir das eigentlich wirklich schnell geändert, weil ne, dann habe ich, glaube ich, noch in einer Sondersitzung schließlich im November, weil ich gesagt habe, wir müssen das jetzt, wir wissen ja, ne, man sah, wie sich das alles entwickelt und wir müssen das jetzt über die Bühne bringen, damit es läuft. Und da waren alle immer noch so, naja, so für Notfall, aber ich habe irgendwie, wir hatten im Frühjahr die Situation, da durften wir es eben nicht, da haben wir dann zwar auch digital getagt, aber haben die Beschlüsse dann später in einer Runde ohne Diskussion nachgeholt. Und das ist halt auch nicht die Art von Demokratie und demokratischer Willensbildung, die ich mir vorstelle, weil dann hatten wir eine nette Zoom-Sitzung, wo alle sagen, was sie denken, weil kein Publikum dabei ist. Und dann sitzt man später und hebt nur noch die Hände. Und die Bürgerinnen und Bürger wissen eigentlich gar nicht, wie dieser Beschluss so zustande gekommen ist. Es wird auch kaum noch was erläutert. Naja, deswegen habe ich gesagt, jetzt machen wir das so, auch ohne Pairing und möglichst schnell. Also wir haben noch eine, glaube ich, Ende Januar, weil wir eben einmal testen wollten, wie der Stream funktioniert. Also unser Kreis zum Beispiel, der hat, glaube ich, 3 Wochen nach uns die erste Online-Sitzung gehabt. Die mussten alle Beschlüsse nachholen oder müssen es noch, weil der Stream eben gestoppt war. Und das war eben was ich dann irgendwie nicht wollte. Und gut, andererseits war es die erste Sitzung, die wir hatten, war jetzt auch keine, wenn das dann passiert wäre, dann wäre das auch gegangen, dann hätte man noch die Gemeindevertretung danach gehabt und hätte das dann zur Not auch analog irgendwie glatt ziehen können. Aber das meine ich, also wir waren eben, ich habe auch wirklich 4 Leute, die das top machen. Also das sind wirklich, also nur meine Datenschutzbeauftragte, die hat ein mega Konzept geschrieben, das hat hier sogar die Dataport als Vorlage angefordert oder ein Dienstleister von Dataport, das hat irgendwie inzwischen 40 Seiten und klar, das ist unser Weg und andere machen das ein bisschen anders, aber sie hat es genau irgendwie und hat immer alles analysiert, was kam vom SAGT und vom Städteverband. Und wir waren da eben immer quasi auf der Höhe und haben das relativ schnell umgesetzt. Ich habe auch einen Mitarbeiter von mir, der hat früher Videokonferenzräume ausgestattet. Also der ist halt, ne, der war da in der Wirtschaft, der ist wirklich super qualifiziert, genau. Das war jetzt, also wir haben ihn deswegen nicht eingestellt, es war halt Zufall, aber das kann er halt, ne? Also das, und dann haben wir dadurch hatten wir dann den Streaming-Dienst über ihn. Und es ist aber auch tatsächlich so, ja, es ist schon ein gewisser Aufwand, ne? Also ich habe irgendwie 5 Leute, die quasi den ganzen Sitzungsdienst betreuen. Also es ist auf jeden Fall auch nicht weniger Aufwand als eine Präsenz.
Gut, aber wird das denn jetzt, also Stichwort Beteiligung der Öffentlichkeit, wie habt ihr das denn gelöst? Also und wie wird das angenommen?
Wir streamen live und angenommen wird es gut, obwohl ich auch weiß, dass viele auch Kollegen zugehört haben, weil wir eben mit die Ersten waren. Wir hatten, glaube ich, 40 bis 60 Leute, die gestreamt haben. Zuschauer über den Stream, über die Homepage und wir haben, sonst haben wir, weiß ich nicht, normal irgendwie 5 bis 10 Leute, die da sind. Und das sind immer die Leute, die man kennt, die witzigerweise die vom Seniorenbeirat, also wir haben die Sitzung auch in den Sitzungssaal bei uns im Rathaus gestreamt, damit auch jeder teilnehmen kann. Die beiden vom Seniorenbeirat sind immer nach unten gekommen in den Sitzungssaal und gesagt, hier ist das Bild so schön groß. Aber kann ich dann auch nicht helfen, ne? Also das ist irgendwie so, letztlich schützt man ja auch gerade die Gruppen. Aber ja, also sonst hätten wir eben 3, 4. Und ich meine, das eine war, also in der Vorsitzung, da hatten wir tatsächlich ein spannendes Thema, ne? Also es ist ja immer, wenn es irgendwie, keine Ahnung, irgendwas belangt, also die Gemeindevertretung war nahezu belanglos aus Bürgersicht. Es gibt ja jetzt um Kindergartenplätze, Schulbetreuung oder
die Umgehungsstraße oder
eine
irgendwas.
30-Zone, ne? Also Verkehrsregelung, 30-Zone soll wegfallen oder nicht. Oder ein Baugebiet mit Mehrfamilienhäusern. Also das ist ja schon neben einer Siedlung, wo dann die Leute sagen, auch früher war die Aussicht immer so schön, kann ich auch verstehen, hatte ich auch früher, ne? Also da haben immer die Rehe neben einem Haus geweidet, jetzt ist da auch ein Neubaugebiet. Leider kommt das dann mal so und dann waren eben immer die Fragen. Aber da war schon, also ich glaube, wenn man wirklich brisant, wären auch schon 200 Leute im Sitzungssaal, aber ich glaube, streamen würden das dann noch mehr, ne? Weil man es eben einfach so von zu Hause kann. Und das habe ich auch bei vielen Veranstaltungen, zum Beispiel meine Gleichstellungsbeauftragte, wenn die jetzt Veranstaltungen macht via Zoom, habe ich immer das Gefühl, dass, wenn sie mir dann sagt, dass da 25 Leute gestreamt haben, dann sind das immer doppelt so viele wie sonst. Weil man das eben noch machen kann, während die Kinder schlafen und keinen Babysitter brauchen. Man muss sich nicht extra anziehen. Also für manche Sachen ist das ja auch praktisch. Und ich glaube, für manche wird es auch bleiben. Also auch wenn
also
Corona macht.
Denkst du schon, ist das nach Corona auch so hybride Formen, dass man dann irgendwie das sowohl mit Präsenz als auch digital irgendwie ja, dann wahrnehmen kann? Jetzt nur für die Zuschauer oder auch für Ratsherren und Ratsfrauen? Ist das da denkbar? Also ich denke jetzt, es wird immer gesagt, man findet nicht mehr die Leute für den Rat. Und,
ich finde das gut. Ja, also ich finde das gut. Ich, von mir aus, ich habe das auch, ich würde auch generell immer, immer streamen, weil ich das, also auch wenn man da in Präsenzform sitzt, weil man eben die Leute erreicht und von mir aus auch für die Ratsherren. Also genau, man hat immer, wir haben immer das Thema, also das kann ich auch sagen, wir fangen immer um 17 Uhr an mit den Sitzungen und Gemeindevertretungen und so. Und natürlich sagen dann viele, die Kinder haben, dann sind irgendwie es mitten am Tag, ne? Also man hat irgendwie noch nicht Abendbrot gegessen oder man, andere, die arbeiten, sind noch nicht von der Arbeit zu Hause. Also man schließt schon eine gewisse Gruppe aus. Also ich habe jetzt irgendwie, ja, was sagen wir immer, in der SPD, glaube, jetzt haben sie eine jüngere, wählbare Bürgerin, aber es war lange, der Jüngste war über 50. So. Und das ist ein bisschen gemischt und unterschiedlich und es war auch mal anders, aber es ist, viele haben jetzt aus der letzten Legislaturperiode haben auch aufgehört, weil sie gesagt haben, sie schaffen es immer nicht, rechtzeitig aus Hamburg zurück zu sein, bis 5 vom Job, ne? Also wenn sie da dann irgendwie noch weiter weg arbeiten. Und klar, wenn du da dann streamen kannst und kannst zum Beispiel noch im Büro bleiben und machst irgendwie 1,5 Stunden Ausschusssitzung, so, das sind alles mögliche, also ich finde das grundsätzlich ist das bedenkenswert. Weil man hat ja jetzt gesehen, ich meine, die Bundeskanzlerin hat sich ja auch so, also was haben die da alles quasi digital geregelt, ne?
Genau. Ja. Aber du hast gerade gesagt, also wenn es jetzt auch die rechtlichen Rahmen hergeben oder eben das schöne Zitat, dass jeder Prozess natürlich sinnvollerweise erstmal auf dem Prüfstand sollte, bevor man ihn digitalisiert, weil ein schlechter Prozess halt auch durch Digitalisierung nicht besser wird. Das gilt ja auch für die Arbeit der Gremien. Was kann man denn, also was müsste man denn da ändern, bevor man digitalisiert oder digitale Möglichkeiten eröffnet, weil manche Sachen sich vielleicht überholt haben? Auf was ich hinaus will, also das, ne? Gibt es sozusagen ja in der Struktur der Ratsarbeit Dinge, die einfach Leute abschrecken, wo dann halt dann, also die grundsätzlich einfach mal auf den Prüfstand gestellt werden sollen?
Also ich, ja, sicher gibt es Dinge, die die Leute abschrecken, aber ich glaube nicht, dass man die in dem Kontext digital und analog lösen kann. Das hat eher was, also ich muss sagen, bei mir ist das eigentlich ganz in Ordnung, aber das hat viel mit Umgang und miteinander zu tun und was man irgendwie natürlich, manche Sachen sind vorher abgesprochen und man fragt sich dann, also es kommt mal vor, dass ich vorher nicht nachfrage, wie denn alle so stimmen werden, wenn es um irgendwelche Beschlüsse geht und dann wundert man sich, was hinterher dabei rauskommt, aber wie gesagt, das ist hier in Stockelsdorf, ist das eigentlich recht harmonisch. Also das sieht woanders anders aus. Ja, klar gibt es immer mal den einen oder anderen Ausbruch von der einen oder anderen Fraktion, aber insgesamt habe ich schon immer das Gefühl, dass alle so, ja, aber natürlich gibt es die alten Parteistrukturen. Ich glaube, das schreckt eher ab. Also das glaube ich, wenn ich, wenn du dann siehst, okay, da sind erstmal alle, zum Beispiel alle Alten dran. Das ist ja auch.
Also eher eine Aufgabe der Parteien als der Kommunen.
Das würde ich, mal sagen. Also, dass irgendwie die Parteien sehen müssen. Also auch hier meine alte Tante, SPD. Ja, da muss man schon eher da ansetzen. Ne? Also ich meine, wenn ich mir, ja, das kann man ja jetzt auch nur bei den, wenn du dir die Kandidaten für die Bundestagswahlen anguckst zum Teil und so, dann fragt man sich dann,
wie das wobei so auf Deutschland betrachtet, wird es zum Beispiel massiv jünger. Und zwar unabhängig von den Parteien. Also es gibt, glaube ich, gerade von den Jusos relativ viele, die auf auch gute Listenplätze oder in guten Wahlpreisen irgendwie antreten. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Schleswig-Holstein ist. Ihr habt aber zum Beispiel eine junge Europaabgeordnete.
Ja, die ist ja jung, das stimmt. Ne? Und, aber das war ja auch nicht der Wunsch von Schleswig-Holstein, glaube ich.
Ne? Das stimmt, die ist sozusagen...
Aber Enrico Kräft ist auch nicht viel älter. Ne?
Neben dem Landeswunsch sozusagen dann Platz ja, aber dann nochmal ein anderes Thema, auch jetzt gerade zur Corona-Krise, Digitalisierung, das Thema Schulen. Das bringt ja sozusagen gerade sehr viele Emotionen in Wallung auf vielen Ebenen. Also ne, heute irgendwie kamen dann die Meldungen, dass jetzt die Zahlen doch wieder eher steigen als schließen. Gleichzeitig ist heute, ich glaube auch in Schleswig-Holstein, für viele Kinder wieder der erste Schultag, wenn auch unter besonderen Bedingungen mit halben Klassen und so weiter. Grundsätzlich, digitale Schule ist ja ein bisschen mehr als dass irgendwie ein Lehrer den Kindern was erzählt. Das erzählen kann er bestimmt irgendwie über Zoom auch, aber da geht es ja um mehr. Kann man das digital überhaupt abbilden, beziehungsweise oder funktioniert das überhaupt? Was sind da deine Erfahrungen?
Naja, also das Ding ist ja, man muss es erstmal machen, ne? Also das, ich glaube, das ist, also jetzt in der jetzigen Situation ist nicht die Frage, ob es funktioniert oder nicht, sondern ich finde eben schon schwierig, dass Lehrer das nicht müssen und Schulen auch letztlich nicht digitalen Unterricht anbieten müssen. Ich bin immer in der Situation als Kommune, dass ich zusehen muss, dass ich meine Schule ausstatte. Und es gab ja irgendwie die Sofortausstattungsprogramme, da extra Corona-Hilfen, wo wir irgendwie x digitale Endgeräte für Schüler eigentlich auch eher für welche, ne, also die aus schwierigeren Einkommensschichten kommen, angeschafft haben und dann haben wir abgefragt oder wir haben abfragen lassen über die Schulen, ob noch mehr Bedarf ist und haben dann auch den noch abgefragt und jetzt habe ich eben Lockdown, also mein Sohn geht in die erste Klasse an seiner Grundschule, haben die glaube ich Mitte Januar, das mit in zwei Klassen mit dem SH It's Learning angefangen, also mit der Plattform und in seiner Klasse, er hatte eine Videokonferenz, er geht in die erste Klasse und der wusste wirklich nicht mehr, wie seine Mitschüler aussehen heute Morgen. Also, weil er die ganze Zeit nicht gesehen hat, also vielleicht einmal, ne? Und so, man konnte sich ja auch so nicht so viel treffen. Und da, als die das eine Mal die Konferenz hatten, da sind die direkt aufgeblüht. Das ist natürlich keine Lösung für die Zeit, wenn Corona vorbei ist, dass man per Videokonferenz Unterricht macht, aber ich finde, jetzt müsste es klappen und da verstehe ich tatsächlich nicht, was zwischen letztem Jahr Juni und Dezember passiert ist. Ich habe immer das Gefühl, fast nichts. Also
jetzt mal so von mir, ich bin ja jetzt selber nicht in kommunaler Verantwortung. Vielleicht einfach mal, was ist denn bei euch angekommen? Sind da irgendwelche Angaben? Ihr seid ja nun zuständig dafür, dass für die Schulausstattung eigentlich. Und habt ihr jetzt, also ihr habt jetzt wahrscheinlich, habt ihr Lüfter gekauft oder habt ihr da Vorgaben gekriegt, wie Klassenräume auszustatten sind? Oder hat man einfach gesagt, ihr seid für die Schulen zuständig, macht mal.
Nee, also es gab ja eben einmal gab es einen Sonderfonds für digitale Endgeräte. Also für Convertibles haben wir gekauft, also Tablets quasi, die eine Tastatur dran haben. Das haben wir ausgeschöpft. Und dann gab es noch einen für Hygienemaßnahmen. Da sprichst du das Thema Lüfter an. Ich habe die ganze Zeit, also ich habe mir alles überlegt. Ich habe direkt letztes Jahr in den Sommerferien, habe ich das erste Mal Lüfter thematisiert, Ende der Sommerferien, haben alle gesagt, nee, das ist Quatsch. So, es gibt gar nicht so viele Geräte, die es gibt. Wenn du die nicht 100% richtig aufstellst, dann schaden die eher, als dass sie nützen. Eigentlich bräuchtest du welche, die mit Abluft nach draußen arbeiten, damit es sinnvoll ist. Das sagt mein Architekt. Und dafür brauchst du im Zweifel einen Bauantrag. Den kriegst du nicht so schnell, also die Baugenehmigung. Dann bis dahin ist irgendwie Frühjahr. Genau, und dann gab es so ein Hygienemaßnahmenpaket, da wären, ich weiß gar nicht, da sind zum Beispiel CO2-Warngeräte, kriegst du da drüber finanziert, aber Lüfter, glaube ich, nur wenn sie fest verbaut sind und das Ministerium, also ich bin im SHGT, also vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag im Schulausschuss, da saßen wir, glaube ich, Ende September zusammen, da hat die Staatssekretärin gesagt, oh, schafft die Dinge bloß nicht an, lüften müsst ihr trotzdem. Und so, man weiß nicht, und mehr Schaden als Nutzen. Jetzt habe ich dann immer so weit argumentiert. Ich habe auch schon mal über Trennwände nachgedacht, tatsächlich in den Klassen, ne? Weil ich gedacht habe, okay, kann man ja auch versuchen. Also ich habe ja irgendwie so einen Glasermeister, der mich mal angefragt, aber dann hast du irgendwie die und die Tische. Also theoretisch, stell dir mal vor, die fallen dann um, ne? Also das heißt, die müssen eigentlich an der Decke befestigt sein, wenn du das bei Grundschülern, also ist auch nicht praktikabel, also sind ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, so, dass alle Kinder immer still sitzen. Also, und.
Nee, das machen die nur zu Hause.
Nee, ja, wenn sie genau, wenn sie vor Roblox sitzen oder so. Genau, da sitzen sie still. Aber, nee, also da, also es gab aber außer der Empfehlung, keine Lüfter anzuschaffen und dass CO2-Melder ganz gut sind, also so richtig gab es die nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, tatsächlich mit den CO2-Warnern, wir haben ja auch welche bestellt, da hat man auch gesagt, kannst eigentlich auch eine Uhr stellen, alle 20 Minuten lüften, musst du auch trotzdem. Aber da war es dann so, okay, jetzt war das Geld noch da, Masken haben wir gekauft, also das haben wir auch immer in Masken gemacht und dann habe ich jetzt gesagt, okay, wenn das jetzt noch kommt, dann bestellen wir die auch. Aber es ist nicht so, dass es so einen Maßnahmenkatalog gab, genau so hat jetzt ein Corona-konformer Klassenraum auszusehen und dafür braucht ihr das, das und das. Das ist natürlich auch wie bei allem wahrscheinlich das Problem. Also es war ja, als Corona anfing, gab es auch keine Maskenpflicht. Nicht, weil man dachte, das ist scheiße, sondern weil es nicht genug Masken gab. Also das war ja eigentlich schon abzusehen im März, April. Ne? Und deswegen gab es dann auch keine FFP2-Maskenpflicht, auch wenn man wusste, dass sie besser sind, weil es einfach nicht genug gab. Und so wäre es natürlich jetzt, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, ist Angebot und Nachfrage, wenn jetzt die Bundesregierung oder die Landesregierung empfehlen, die und die Lüfter anzuschaffen, dann gibt es die nicht. Also die müssen erstmal produziert werden. Also deswegen, aber ja, also wie gesagt, ich habe mich dagegen entschieden, weil ich schon gesehen habe, dass es auch dann im Zweifel nach hinten losgehen kann. Ne? Wenn du dir vorstellst, der Lüfter pustet die, dann habe ich noch gehört, dass sie sehr laut sein können. Also eine Kollegin sagte, sie hat welche Geschenke gekriegt und dann haben die Lehrer sie direkt wieder rausgeschmissen, weil es so laut war.
Ja, ja, aber das ist jetzt dann die Frage, also ne, die richtig aufzustellen. Aber auch da gab es jetzt keine Vorgaben oder keine, oder wer ist denn dafür zuständig? Das heißt, du musst nicht nur einen Lüfter finden, sondern du musst auch einen finden, der den so aufbauen kann, dass es, oder der dann da auch garantiert wird, dass der eben nicht falsch aufgestellt ist. Ja, das unterschreibt er ja wieder. Also eine Firma, als Firma würde ich dir das jetzt nicht unterschreiben. Und das ist ja dann insofern, ja.
Ja, wir haben das für und wieder abgewogen, aber es ist jetzt so. Ne? Also wir haben es uns dann dagegen entschieden, genau.
Ja. Aber also so jetzt, was man da hätte besser machen können, fällt dir da was ein?
Naja, also ich finde, was man hätte besser machen können, weiß ich gar nicht, wie das, also gut, das ist natürlich wieder ein rechtliches und Ausschreibung. Also insgesamt finde ich, man hätte in Deutschland besser machen können, ganz von vorne, wenn es um Corona geht, ist eben irgendwie eine App zu entwickeln. Und das sagte ich ja auch schon mal, die nicht eigentlich komplett am Datenschutz scheitert. Also man muss da ja irgendwie Abstufungen machen. Also in Asien läuft es einfacher. Aber ich meine, wir unterhalten uns hier über Zoom. Und ich glaube, 93% aller Leute, die ich kenne, sind auf Facebook. Wenn ich meinem, weiß ich nicht, wenn ich in den Müsli-Laden gehe, dann kriege ich danach Werbung für den Müsli-Laden auf meinem iPhone bei Facebook. Und dann kann ich nicht denjenigen, der positiv auf Corona getestet wurde, dazu zwingen, seine App quasi zu installieren und das da drauf zu haben, damit jemand weiß, ob derjenige, also nicht derjenige, sondern ob jemand in der Nähe war, der Corona hatte. Also das ist irgendwie, ich weiß, es sind Gesundheitsdaten. Also ich war ja letztes Jahr eine der ersten, die einen Fieberscanner aufgestellt hat bei uns im Rathaus. Und das Erste, was ich hatte, war Stress mit der Kommunalaufsicht und dem OLD, weil es Datenverarbeitung ist. Also selbst nachdem wir gesagt haben, wir stellen ihn nur auf zur eigenen, zur Selbstkontrolle, ich habe den wieder zurückgegeben am Ende.
Und aber ich mit meine, der Argumentation dürfte man ja auch keine Blitzer aufstellen, oder?
Ja, also
ich habe das... Es sind ja sehr sensible Daten.
Also ich habe auch selber Datenschutz gemacht. Ich habe die Argumentation verstanden. Und ich habe das auch meinem Anwalt gegeben, haben wir überlegt, ob wir das jetzt noch weiter betreiben. Irgendwann habe ich gedacht, Kosten nutzen. Also wenn wir uns da jetzt noch... Der hatte zwar auch Lust dazu, aber... ja, also was mich auch immer stört, also das ist hier mein persönliches, ich kriege keine Daten darüber von meinem Kreis, wie viele Infizierte ich in Stockelsdorf habe. Und der Kreis Ostholstein hat irgendwie bis Fehmarn eine Ausrichtung, also wir sind hier ganz im Süden, Fehmarn ganz oben, sind über 100 Kilometer, glaube ich, bis zur entferntesten Spitze Ostholsteins. Und Lübeck ist direkt nebenan. In Lübeck hat heute noch keine Grundschule aufgemacht. Ich müsste mal statistisch, ich würde sagen, die Hälfte, 30% meiner Mitarbeiter wohnen in Lübeck, arbeiten in Stockelsdorf. Bei vielen ist es umgekehrt. Ja, trotzdem hat bei uns die Schule auch und in Lübeck nicht. Und wenn ein großer Ausbruch war, dann habe ich schon mal eine Nachricht gekriegt vom Gesundheitsamt, aber irgendwie haben sie da keine Kapazitäten. Ich habe da jetzt auch keine Lust mehr gehabt, mich großartig zu streiten. Manche Bürgermeister interessiert es auch nicht so brennend wie mich, aber ich weiß gar nicht, also die Daten sind ja da und auch da würde ich irgendwie denken, man könnte da transparenter sein.
Einfach für die Bevölkerung. Weil das in anderen Bundesländern ja eigentlich gang und gäbe ist. Also
ja, das war überall umstritten, aber es gibt jetzt, ich weiß gar nicht, also ich glaube in Rheinland-Pfalz war es höchstrichterliche Rechtsprechung dazu, ich habe die auch, also habe ich auch mein Anwalt ist total heiß da drauf, eigentlich den Kreis Ostholstein, da habe ich gedacht, jetzt gucken wir mal und dann habe ich mit meinen Kollegen hier im Vorstand vom Gemeindetag, dem gesagt, nö, ich will das gar nicht wissen, ich dachte, na gut, also so, Kreis Pinneberg ist auch, Schleswig-Holstein macht das, also da ist keine Ahnung, Burgholt, Hahn, Redder hat auch nicht mehr Einwohner als ein Dorf, wie eins von meinen, wissen auch, dass sie drei Infizierte haben oder keinen oder ja.
Also schwierige Gemengelage. Ich glaube, also was wir gesehen haben, also die ganzen Corona-Themen, die sozusagen dann jetzt aufgekommen sind, während der Pandemie alle irgendwie dann halt aufzuarbeiten, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig und würde wahrscheinlich dann auch die Kapazitäten dann doch sprengen. Aber vielleicht jetzt einfach mal zum Abschluss, was wären denn für dich jetzt die wichtigsten Themen für Stockelsdorf oder auch überhaupt für die Struktur, wie Kommunen funktionieren, wenn dieser Lockdown dann irgendwann mal überwunden ist oder wir, ja, heißt ja immer, ob das dann nach Corona oder mit Corona oder wie auch immer man das jetzt formuliert ist. Ne? Aber wenn wir so ein bisschen mehr wieder normales, neues, neue Realität, neuen Alltag haben. Was wären denn da die drei Themen, die dir jetzt am meisten auf den Nägeln brennen?
Ja, für mich ist ja letztlich immer, also was total ist, kommunaler Finanzausgleich. Ne? Also Schleswig-Holstein hat ein neues Finanzausgleichsgesetz. Ich glaube, es sollte die Kommunen stärken. Ich weiß gar nicht, wir kriegen eher weniger letztlich wieder. Dann haben wir das Thema Fördergelder, was ich schon sagte. Also wir haben hatten Förderung für CO2-Melder, aber nicht für Lüftung. Das heißt, alle haben CO2-Melder gekauft. Also auch da letztlich mehr Kompetenz in den Händen der Gemeinden. Also wenn es Fördergelder gibt, gut, aber dann haben wir immer die goldenen Zügel. Das ist ja ein allgemeines Thema letztlich. Ne? Du musst erst irgendwie mal 30.000 Euro investieren, um 80.000 Euro zu kriegen für Berater und ein Konzept. Und dann ist es nicht sicher, ob du damit durchkommst. Deswegen werden ja auch viele Fördermittel nicht abgegriffen. Also ich weiß nicht, wie man es endlich mal langfristig lösen kann. Ich sehe es tatsächlich als großes Problem. Also ja, und das Dritte ist, dass wir den Weg, was Digitalisierung angeht, dass wir den eingeschlagenen Weg einfach weiter beschreiten und nicht auf einmal wieder quasi auf, ne, zurückgehen, sondern eben da, wo wir jetzt sind, weiter voran. Aber ich glaube, das wird auch sowieso passieren. Also wir werden nicht unbedingt Familienfeiern noch über Zoom machen, aber obwohl
ja,
auch da.
Also wenn du jetzt sagst, euer Landkreis hat irgendwie Ausbreitung von 100 Kilometern, also auch vor sowas wie eine Kreistagssitzung, wäre ja vielleicht auch mal echt ganz schön, wenn man da nicht immer irgendwie 2,5 Stunden dann irgendwie für fahren müsste, um vielleicht dann zu so einer langweiligen Sitzung kommen, wo jetzt gar nicht so spannende Sachen behandelt werden.
Ja, für sowas finde ich das auch immer klar. Wenn ich durch, weiß ich nicht, nach Flintbeck fahren muss oder so zum Schulausschuss und der tagt irgendwie eine Stunde und ich bin insgesamt 4 Stunden unterwegs, also ob es nun langweilig ist oder nicht, aber wenn ich das im Büro mache, dann gehe ich rein ins Büro, mache den Rechner an und gehe wieder raus, ne? Und genau, mache danach was anderes. Das denke ich auch. Also dafür wird es, und das glaube ich, das wird auch ein Problem sein, dass Sachen hier irgendwie Unternehmer bei mir, die gesagt haben, boah, also das werden wir auf jeden Fall beibehalten, weil vieles geht eben doch. Und man spart dann natürlich Reisekosten, ne? Das ist natürlich das Gute fürs
Zeit halt
Klima.
auch, ne?
Ja, Zeit, aber auch letztlich, man spart die Hotels, die Flüge, weil man doch einige Sachen ganz gut inzwischen per Videokonferenz besprechen kann. Und ich meine, die Tools, die sind ja jetzt, also ich finde inzwischen, die funktionieren fast alle gleich. Also die einen sicherer und besser, weil sie mehr Serverkapazitäten dahinter haben als die anderen. Aber insgesamt sind sie ja fast selbsterklärend, ne? Also da bin ich schon immer beeindruckt, wie das doch eigentlich alle hinkriegen.
Ist kein Hexenwerk. Dann auch übrigens, also ich habe jetzt einen Drittklässler, der kann mir auf Zoom auch neue Sachen zeigen. Was ist, das kriegt er inzwischen auch ganz gut hin. Insofern wirklich auch intuitive Bedienung da in vielen Bereichen. Ja, die Zeit ist ganz, ganz schnell verflogen.
Ja.
Ich bedanke mich für ganz viele Einblicke und freue mich, dass wir bestimmt auch uns irgendwann mal auch analog wiedersehen und
ja, das stimmt, irgendwann.
Viele Fäden, die wir gerade besprochen haben, dann auch weiterspinnen können.
Ja, sehr gut, Henning. Vielen Dank. Dann
ja.
Mach's gut. Bis bald.
Bis bald. Danke.
Tschüss.
Ja, und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es auch einfach weiter und ladet andere Kommunale und kommunal Interessierte ein, den Podcast auch zu hören. Teilt den Link zur Reihe. Abonniert den Podcast auf den verschiedenen Portalen. In der nächsten Woche geht es dann gleich weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss!